27 bis 32 aus der Hoffnung für alle. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Ohne zu zögern. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab, sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ich bete noch.
Ferien sind rum. Gott sei Dank sagen die Kinder, ich darf wieder in die Schule. Der Urlaub ist vorbei. Gott sei Dank sagen die Erwachsenen, ich kann wieder arbeiten. Wunderbar. Und dann erinnert man sich an die schöne Zeit, die man hatte, Wellness und gutes Essen, und merkt plötzlich, ja, der Gürtel muss eine Schnalle weiter geschnallt werden, die Hosen passen nicht mehr so gut. Fasten ist angesagt. Adios Kilos heißt es jetzt. Fasten und Festen. Darum geht es heute Morgen. Oder auch um Frohsinn und Trübsinn, Freudenfest oder Trauerfeier, Hochzeit oder sogar Beerdigung, Gesetz und Evangelium, um Zwang und Freiheit. Also zunächst Fasten. Was fällt mir dabei ein? Enthaltsamkeit, Verzicht, Sparen, Darben, Hungern. Eine traurige Sache. Eine qualvolle Zeit. Ein erbärmliches Leben. Zunächst war aber Fasten im Judentum ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung. Im Hebräischen stand dafür ein eigenartiges Wort, das hieß Sum. Sum. Übersetzt Zusammenschnüren der Eingeweide. Einfach übersetzt den Gürtel enger schnallen. Vornehmlich die Pharisäer fasteten sogar zweimal in der Woche, also mehr als vorgesehen und vorgeschrieben. Fasten machte aber keine Freude. Aber es musste sein. Deshalb sahen sie auch manchmal so sauertöpfisch drein, die Pharisäer oder die Fastenden. Es war neben dem Sabbatheiligen, Beten, Almosen geben, ein unverzichtbares Zeichen der Frömmigkeit damals. Aber sie, die Fastenden, vor allen Dingen die Pharisäer, trugen das alles mit Würde und Stolz zur Schau. Ihr Fasten, also das Summ, das Zusammenschnüren der Eingeweide, das durfte jeder sehen. Fasten war nicht nur eine Totenklage, sondern auch ein äußeres Zeichen der Trauer über die eigene Schuld und eine bewusste Demütigung vor Gott als Bußübung und Schuldbekenntnis. Fasten. Jesus sieht wieder einmal genau hin. Und was muss er sehen? Das hören wir gleich. Ich möchte beten. Herr Jesus, gib uns dein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Wir lesen in Matthäus 6 ab Vers 16 Folgendes. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht Trauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Fasten war also eine ernste Sache. Kein Spiel der Eitelkeiten, kein Kriterium der Verschlankung und Entschlackung des Körpers, keine Maßnahme mal abzunehmen. Nein, das war alles gesetzlich. Das war alles sehr fromm und bitter ernst. Und so hatte man Hochachtung von denen, die fasteten. Heute macht man sich vielleicht so ein wenig lustig über die, die fasten, die nur Gemüsesuppe schlürfen und stilles Wasser trinken und alles so genau einhalten, was das Fasten nach Buchinger zum Beispiel vorgibt. Heilfasten und Fastenwandern, das ist in, ganz modern, wird überall wahrgenommen und angeboten und steht ziemlich oben auf der Skala der Gesundheitsvorsorge. Und selbst im kirchlichen Jahreskreis gibt es eine Fastenordnung und eine Fastenzeit. Fasten aus religiösen Gründen war und ist eine besondere Form von Opfer, um Gott wohlgefällig zu sein. Und diese Opfer war man Gott schuldig. Und man war ganz genau der Meinung und man war sich bewusst, daran hat Gott gefallen. Und vor allen Dingen daran, wenn es so richtig wehtut, das Opfer und das Fasten. Weh muss es tun. Und so verzichtete man auf Fleisch und auf andere leckere Speisen, um sie selbst zu verzehren. Man legte sie auf den Altar und ließ sie verbrennen. Einige verzichteten sogar auf Körperpflege und Kosmetik. Im Altertum gab es nämlich Mönche, die das Körperpflegefasten so weit trieben, dass sie überhaupt sich nicht mehr wuschen. Überhaupt nicht mehr. Sie verzichten überhaupt auf alles, was nicht unbedingt zum Überleben nötig war. Und so konnten die Mitmenschen bei ihnen sehen, vor allen Dingen riechen, wie fromm sie waren. Wie fromm sie waren. Jesus sagt aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten. Wasche dein Angesicht, hatten die Mönche wahrscheinlich im Tale gehört. Und Jesus rät also dem Fasten zum Verzicht auf die Leidensmiene und auf eine fromme Show. Und so waren sie aber damals alle eifrig dabei, irgendwie zwei Herren dienen zu wollen, Fasten und Festen. Auf der einen Seite dem Herrn der Eitelkeit, der Ehre, und des Ansehens und der Religion. Jeder sollte sehen, wie sie fasteten, sich kasteiden, in Sack und Asche gingen, asketisch lebten. Auf der anderen Seite dem Herrn der Demut, der Bescheidenheit, der Liebe und des Erbarmens wollten sie gefallen, dem Herrn des Glaubens und des Gebetes und des Gesetzes, der Gnade und des Gottesdienste huldigen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wollten sie dienen. So wollten sie zwei Herren dienen. So versuchten sie irgendwie beidem gerecht zu werden, dem Alten und dem Neuen. Und zerrissen sich förmlich im Spagat des Glaubens und der Frömmigkeit und der Werkgerechtigkeit. Und genau an diesem Punkt setzt also Jesus mit seiner Kritik ein und sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Aber das versuchten sie immer wieder. Und ich denke, das ist bis heute eine Versuchung, die nach uns greift. So unser frommes Tun, unser Geben und Spenden und Verzichten, Opfern für Gott, damit wir zugleich auch unsere Mitmenschen damit beeindrucken. Dass wir mit unserer Frömmigkeit und Gehabe und Getue und unserem Verzichten bei Gott gut dastehen wollen. Fasten kann schon gut und richtig sein. Es kann Wohltun sein, den Körper, den Geist und die Seele einmal zurückzufahren, so auf die Basisbedürfnisse. Ja, in bestimmten Fällen ist Fasten sogar notwendig, wie Jesus es einmal in Markus 9 erläuterte, als die Jünger vergeblich versucht hatten, einen mondsüchtigen Knaben zu heilen. Und da kamen sie heim, so heißt es in der Schrift, und als sie heimkamen, fragten ihn seine Jünger für sich und allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Beten und Fasten, Kontemplation und Konzentration auf Gott und Geist und Glauben, ohne Brimborium, ohne zur Schaustellung, ohne Öffentlichkeitswirksamkeit, nur in der Stille, in der Ruhe, in der Abgeschiedenheit Gott zu begegnen, auf ihn zu hören, ihn wahrzunehmen. Und so wollte Jesus von Anfang an, dass wir nicht nach Bewunderung und Anerkennung und Dank anderer Mitmenschen schielen, sondern einfach es aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, und zu uns selbst tun. Einfach so. Und so verheißt er, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Ins Verborgene sieht. Keine Chance. Ja, man kann sich nur fragen, wer ist denn nun so reinen Herzens, wie das Jesus hier in der Bergpredigt uns vorhält? Wer ist denn so? Wer kann denn das? Wer kann denn ganz davon absehen, welchen Eindruck er auf andere Menschen macht und nur für Gott leben, nur für Gott zu dem Verborgenen? Niemand, denke ich, kann das. Unsere Herzen sind nicht so rein, weil noch die Sünde und der Hochmut und die Eitelkeit und die Ehrsucht darin wohnt und ihren Platz hat. Jesu Worte sind wieder einmal wie der ganzen Bergpredigt wie ein scharfes Schwert, das unsere Sünde, unsere Gedanken und Motivationen freilegt und offenbar macht. Und ich denke, es ist auch einfach oder zu einfach, sich spöttisch über die Pharisäer zu erheben, die irgendwie mit verbissenem Ernst und einer großen Portion Heuchelei vom Leben wollen. Die wollten vom Leben, das war ihr Ansinnen. Aber sofort muss auch zurückgefragt werden, dienen wir denn unserem Gott mit demselben Ernst, nur ohne Heuchelei im Verborgenen? Opfern wir wirklich, verzichten wir aus Liebe zu Gott auf Dinge, bis es schmerzt, ohne dass irgendjemand es wahrnimmt oder davon erfährt? Sind wir auch überhaupt nicht scharf auf Anerkennung, Lob und Ehre? Jesus hat eine andere Lösung für dieses Problem. Er will nicht, dass wir uns abquälen und abmühen um Lohn und Leistung und Lob, sondern dass wir uns beschenken lassen. Er möchte uns beschenken mit Liebe, die von oben kommt, mit Demut, die aus der Gesinnung kommt und mit der Barmherzigkeit, die aus dem Herzen kommt. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Derselbe Jesus ist für uns den Weg gegangen des Leidens und des Sterbens. Und er hat angefangen mit Fasten, 40 Tage und Nächte. Und dann dienten ihm die Engel. Und dann war er bereit für seine Sendung. Er hatte also eine besondere Zeit mit seinem Vater verbracht. Kontemplation und Konzentration. Er hat verzichtet, er hat Schmerzen erlitten, er hat sich für uns aufgeopfert. Er hat damit das Opfer gebracht, zu dem wir nicht fähig sind. Auch mit unserem ganzen Fasten und Getue und Gemache. Er hat es deshalb getan, damit der Vater im Himmel uns das Gute vergilt, das er getan hat. Und nun kommt es nicht mehr darauf an, ja, wie fromm und gut wir selber sind, sondern auch, oder wie viel wir auch opfern und fasten. Nicht unser aufopferndes Verzichten brauchen wir Gott mehr vorzuhalten, sondern stattdessen unser wankelmütiges, verzagtes und hofffertiges Herz. Und ihn einfach nur um sein Erbarmen bitten. Nicht das Gesetz rettet uns, das Jesus so oft an der Bergpredigt zitiert und auch gelehrt hat, sondern das Evangelium, das er, der Jesus, mit seiner Person gelebt hat. Nicht unser Getue rettet uns, sondern sein Tun rettet uns. Und ganz gleich also, was du dir vorgenommen hast, wie du Gott dienen willst, was du opferst, ob du fastest, tu es doch einfach aus Liebe zu Gott und als Dank für die unverdiente Gnade, mit der er uns beschenkt hat. Aber die Pharisäer dachten anders. Und so kommen sie eines Tages zu Jesus und beschweren sich, weil die Jünger des Herrn nicht fasten. Das fiel auf, das war nicht recht. Das war anstößig, das war ungesetzlich. Anlass dafür war die Bekehrung und Berufung des Zöllners Levi, den kannte jeder. Genannt Matthäus. Der gab nämlich daraufhin auf seine Bekehrung ein Freudenfest für Jesus, seine Jünger und seine ehemaligen Kollegen. Wir haben das ja in der Schriftlesung erfahren. Und nun war nicht Fasten angesagt, sondern Festen. Und so hatte Jesus auf die Vorhaltung der Pharisäer eine überraschende Antwort. Wir hören sie einmal im Lukas-Evangelium und auch im Markus. Im Markus steht dazu Folgendes. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann wird sie fasten an jenem Tage. Niemand, sagt der Jesus, niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen mit dem alten ab und der Riss wird ärger als zuvor. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein und die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Jesus sagt also mit anderen Worten, wir, meine Jünger und jetzt dieser Zöllner, der Levi oder jetzt wie er heißt, Matthäus, ja, wir feiern jetzt die Feste, wie sie fallen. Nicht fest, fasten es jetzt dran, sondern festen und feiern. Und wo Jesus ist, ist halt der Unterschied. Der Unterschied zwischen Mensch und Gott, zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Trübsinn und Frohsinn, zwischen Trauer und Freude, zwischen Hochzeit und Beerdigung. Und da gab es einmal jemand, der hat Folgendes beobachtet. Hören Sie gut zu. Der hat nämlich beobachtet, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt. So geht es zu, als wenn man auf eine Beerdigung kommt. Meist dunkel gekleidete Leute steigen aus dunklen Limousinen, gehen mit ernsten Mienen, sauertöpfischen Gesichtern, gemessenen Schrittes auf das Gotteshaus zu, als wenn man zu einer Beerdigung kommt. Stumm sucht jeder seinen Platz, meist Stammplätze. Wehe, sitzt ein anderer drauf. Und dann setzt man sich ohne Gruß nach links und rechts, als wenn man zur Beerdigung kommt. Und dann spielt die Orgel. Largo, Adagio, Moderato, auf keinen Fall Allegro. Nein, Lieder werden gesungen aus dem Lateinischen, aus dem Mittelalterlichen, aus dem Pietistischen, nicht aus dem Zeitgenössischen, als wenn man zur Beerdigung kommt. Da ist der Prediger. Selbstverständlich auch in tiefschwarz gekleidet. Schwärzer geht's nicht. Er erinnert mit seinen Worten an jene Person, die schon längst das Zeitliche gesegnet hat, als wenn man auf eine Beerdigung kommt. Ernst ist alles, gefasst ist alles, manchmal sogar maßlos traurig ist alles, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, als wenn man zur Beerdigung kommt. Aber da gab es auch jemand, der anderes beobachtet hat. Er hatte christliche Gemeinde in der Bibel studiert. In Markus 2, in Johannes 2, in Matthäus 25, auch in der Apostelgeschichte und in der Offenbarung. Er hatte christliche Gemeinde an der Basis erlebt. In Kassel, in Schwäbisch Gmünd, in Meersburg und auch in Konstanz. Und deshalb sah er anderes, bezeugte er anderes. Wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zu einer Hochzeit kommt. Festlich gekleidete Menschen steigen aus ihrem Wagen und gehen mit heiteren, gelösten und erwartungsvollen Gesichtern zur Kirche, als wenn man zur Hochzeit kommt. Am Stammplatz treffen sich alte Bekannte, die sich mit einem frohen Hallo begrüßen, als wenn man zur Hochzeit kommt. Das Keyboard spielt, die Gitarre wird gezupft. Das Schlagzeug getrommelt, der Posaunenchor ist da und die Klarinette ertönt und eine Orgel ist auch noch da. Und Lieder werden gesungen, moderne Gospels, aber auch die alten Choräle. Der Prediger erzählt von der Liebe Gottes, von der Zuwendung unverdienter Gnade und Glückes, von den Seligpreisungen aus der Bergpredigt, von fröhlicher Gemeinschaft der Gotteskinder. Alles ist locker und gelöst und ungezwungen, ja manchmal sogar heiter und fröhlich, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, als wenn man zu einer Hochzeit kommt. Wäre toll, ne? Wenn das so wäre. Aber manchmal ist es tatsächlich so. Ne? Vielleicht sogar auch hier. Wenn ich so hier reinkomme, werde begrüßt und ja, einfach toll, dass man irgendwie gleich daheim ist. Wenn es auch nicht immer gerade zugeht wie auf einer Hochzeit. Aber es ist immer ein Fest, hier zu sein. Oder Gottesdienst zu erleben, ist immer ein Fest. Und so unterstreicht das der Jesus in seiner Tischrede auf jener Abschiedsfete, die der Zöllner Levi, jetzt genannt Matthäus, für seine Kollegen damals gab. Dieser Beamte in römischen Diensten hatte ja jetzt auf gleich, auf Knall, auf Fall, seinen Dienst quittiert, weil er nun in Jesu-Diensten stand. Sicher schaute der ein oder andere Partygast ein wenig wehmütig in sein Glas und dachte, armer Levi, auf was du nun alles verzichten musst, wenn du jetzt Christ wirst. Nichts kannst du dir mal leisten, wenn du mit diesem Jesus gehst. Dein Leben wird maßlos traurig sein, wie bei einer Beerdigung. Fasten wird angesagt sein, das Gesetz wird dich bedrücken, die Gebote dich maßregeln, die Ältesten dich beobachten und die Religionspolizei dich überwachen. Sauertöpfig wirst du in Sack und Asche einhergehen müssen. Armer Levi, armer Christ. Schon mal gehört, wenn du Christ bist, hast du nichts mehr vom Leben. Kannst du nicht mehr tanzen gehen, Zigarette rauchen, auch nicht mehr drin. Und Disco und alles so, was eben drin ist. Jetzt Oktoberfest hier und Konstanz. Nix, tabu, geht nicht. Armer Levi. Und dann klopft Jesus aber an sein Glas und erklärt Folgendes. Nein, sagt er, nein, Christen sind Gottes Tischgäste. Christen sind Gottes Festgäste. Christen sind Gottes Hochzeitsgäste. Wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zu einer Hochzeit kommt. Und damit ist dreierlei klargestellt. Erstens, beim Hochzeitsmahl wird nicht gefastet. So, jetzt heute Morgen mischen wir uns ein wenig unter jene Hochzeitsgäste, die damals zusammen mit Levi dieses Fest erleben durften. Oben sitzt der Bräutigam mit seiner Braut zusammen und hat nun folgendes Menü zusammengestellt. Als Vorspeise wird ein Stück Knäckebrot mit Sprossen und Schnittlauch gereicht. Als Hauptgang gibt es Hirsebrei und ein Glas Karottensaft dazu. Als Dessert darf sich jeder eine ungespritzte Pampelmuse gönnen. Die Freude darüber hält sich in Grenzen. Die Hochzeitsgäste starren betreten auf das alternative Menü. Und einer ist darunter, wie immer, der den Mund nicht halten kann und spricht lauthals: Nichts gegen Diät, nichts gegen Fasten. Manche Krankheit könnte durch Diät kuriert werden. Nichts gegen Biokost und veganes Essen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Nichts gegen Kalorienarmut. Jeden von uns wird ein paar Pfunde weniger auch gut tun. Aber Festtage sind doch keine Fastentage. Alles hat seine Zeit, das hat schon der Prediger gewusst. Lachen und weinen und singen und klagen, essen und fasten. Was ist das für ein Bräutigam, der seine Gäste so auf Schmalkost setzt? Ja, so kann es bei uns Menschen zugehen. Aber bei Jesus ist das alles anders. Jesus bezeichnet sich als Bräutigam. Im Lied wird er so besungen: Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam. Und er sitzt oben an, der Bräutigam, der König. Er nimmt den Ehrenplatz ein. Er ist der Einlader, er ist der Herr, er ist der Gastgeber. Und auch er hat ein Menü zusammengestellt. Und sein Menü will uns nicht kurz halten. Sein Mahl will uns nicht schmal halten. Unsere Eingeweide brauchen sich nicht zusammenzuschnüren. Und die zu weit gewordenen Hosen brauchen wir nicht festhalten. An seinen Gaben muss sich niemand hungrig essen. Er gibt nämlich Speise reichlich und überall nach des Vaters Weise sättigt er allzumal, heißt es in einem anderen Lied. Und dass er, der Bräutigam, unser Herr, zunächst nicht an unser Magen, sondern an unser Herzen denkt, das ist sehr fürsorglich. Denn unternährte Herzen sind viel gefährlicher als knurrende Mägen. Da sitzt nämlich der Hunger nach Frieden. Nach Frieden, weil in der Welt so viel Krieg und in der eigenen Familie so viel Krach ist. Da sitzt der Hunger nach Freude, weil das Leid und die Ohnmacht und manche Not in vielerlei Gestalt nach uns greift. Da sitzt der Hunger nach Liebe, weil man nur auf kalte Schultern und in gleichgültige Augen blickt. Und da sitzt auch der Hunger nach Trost, weil alles Mitgefühl nur leere Worte waren. Und da sitzt der Hunger nach Vergebung, weil alle Vergangenheitsbewältigung kläglich gescheitert ist. Und all diese Hungernden müssen bei ihm, dem Bräutigam, auf seinem Fest nicht fasten, sondern an seinem Wort allein schon satt werden. Selig sind, die da hungert und dürst nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und manche haben das erfahren, dass das genau so ist. David hat das erfahren und hat es so beschrieben: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Was für ein Fest. Schenkst mir voll ein. Das ist mehr wie ein Viertele. Das ist mehr wie ein Viertele. Und der Jünger Johannes, der hat es auch erfahren und berichtet davon: Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Was für ein Geschenk. Und alle Jünger haben das erfahren. Auf die Frage Jesu, der ihn eines Tages gestellt hat, habt ihr je Mangel gehabt? Antworteten sie unisono, nein, niemals, Herr. Was für ein Zeugnis. Und jetzt dürfen wir es auch erfahren. Solange Jesus da ist, und er ist da bis an das Ende der Welt, das hat er versprochen, und sogar darüber hinaus dürfen wir uns an seiner Gnade laben, an seiner Liebe freuen, in seiner Gegenwart leben, an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Aus seinem üppigen Angebot in der Bibel dürfen wir keine Diät in unseren Gemeinden machen. Sein reiches Wort eignet sich nicht zur Schonkost. Jesus mag keine geistigen Hungerleider. Nein, sagt er, bei seinem Hochzeitsfest wird nicht gefastet. Und damit das Zweite, beim Hochzeitskleid wird nicht geflickt. Also wir sind immer noch mit Matthäus unter den Gästen und der Bräutigam sitzt immer noch oben an der Hochzeitstafel. Und er hat aus Sparsamkeitsgründen, was ja zunächst auch sehr löblich ist, für seine Kleidung etwas Besonderes sich einfallen lassen. Er hat nämlich den alten Frack aus dem Kleiderschrank geholt, mit dem schon der Opa die Oma zum Traualtar geführt hatte. Leider waren die Knie schon dünn und die Ellbogen durchgescheuert und der Kragen auch ein wenig abgetragen. Aber weil die Konfektionsgröße stimmte und der Anzug saß, machte man sich ans Reparieren. Aus einem neuen Stück Tuch wurden passende Flittchen geschnitten und kurzerhand auf das Wams genäht. Mit dieser Montur, die mehr als einen Flickenteppich, als einem Hochzeitskleid glich, erschien nun der Bräutigam zum Fest. Ohne Zweifel erregte er Aufsehen. Die Leute musterten ihn erstaunt von oben bis unten. Einer der Gäste konnte wieder den Mund nicht halten und bemerkte, nichts gegen den alten Frack, es muss ja nicht immer New Fashion sein. Es muss nicht immer das teuerste und modernste sein. Nichts gegen Nostalgie, Moden kommen ja und gehen. Nichts gegen getragene Stoffe, zu viel und zu schnell wandert vieles auf den Müller oder in die Altkleidersammlung. Aber, sagt er, Hochzeitskleider vertragen doch keine Flickerei. Neue Fetzen auf alten Tour ist Krampf. Was ist das für ein Bräutigam, der sich so auf das Fest traut? Ja, so kann es wieder bei uns Menschen zugehen. Bei Jesus ist das wieder ganz anders. Jesus bezeichnet sich als das neue Kleid. Deshalb kann Paulus von Jesus anziehen oder überkleidet werden sprechen in Römer 13. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Oder er schreibt an die Korinther, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Da ist also nichts Altes mehr, sondern alles neu geworden, der Mensch und das Leben und die Kleider. Und Johannes der Jünger sieht in der Offenbarung diejenigen, die angetan sind mit weißen Kleidern und haben ihr Kleider hell gemacht. Und was machen sie? Sie feiern. Sie feiern die Hochzeit des Lammes. Sie feiern die Hochzeit des Lammes. Und damals, als Jesus mit dem Levi, nun genannt Matthäus, und den Zöllnern, seinen Kollegen zusammensaß, da war das so ein Angilt auf jene Hochzeit des Lammes im Himmel. So ein Abglanz. Und auch dieser Levi, nun genannt Matthäus, hat diesen Kleiderwechsel vollzogen, indem er den schmutzigen Zöllnerkittel eines Tages und an diesem Tag an den Nagel hängte und in Jesus hineinschlüpfte. Jesus, neue Kleider machen neue Leute. Levi wurde Matthäus. Und Jesaja hatte schon vorweggenommen. Er hat damals geschrieben, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wundervoll beschrieben. Besser geht's nicht. Herrlich, an dieser Hochzeit teilhaben zu können. Aber viele tun es diesen Flickschustern gleich. Ihr frommes Gewand, ihre fromme Kombination, ihr frommes Gehabe und Getue stammt irgendwie aus Opas Mottenkiste und riecht nach Mottenkugeln wie dieser alte Frack. Leider ist sie im Laufe der Zeit in die Jahre gekommen, die Frömmigkeit, fadenscheinig geworden und weist beträchtliche Löcher auf. Aber weil sie so bequem sitzt, die alte Frömmigkeit, und nirgends drückt die alte Frömmigkeit, so macht man sich ans Reparieren. Ein Fetzchen von der Friedensbotschaft Jesu, ein Riester der Liebe Gottes und ein Eckchen der Bergpredigt wird herausgeschnitten und schnell auf das eine alte, fromme Mäntelchen aufgenäht. Ein Stückchen von Jesus abschneiden, wenigstens so groß wie ein Friedenstäubchen oder ein Herzchen, das möchte jeder gerne haben, aber dann doch der alte Mensch bleiben, weil es so passt. Und mit diesem Flickenteppichglauben, der alles mit Neuem irgendwie krampfhaft verbinden will, mit diesem Patchwork-Christentum, das schlechter ist als gar kein Christentum, erscheinen sie dann zur Hochzeit am Tisch des Herrn. So ein bisschen Glauben, so ein bisschen Predigt, so ein bisschen Gebet, so ein bisschen Gottesdienst ist sogar gefährlicher, weil nichts zusammenpasst und alles zusammenreißt, wenn es denn darauf ankommt. Deshalb will Jesus ein Hochzeitskleid, das nagelneu ist. Und er bietet es an, umsonst, gratis, aus Gnade. Und seine Gnade und seine Vergebung und seine Hoffnung, seine Liebe kostet uns keinen Cent. Entweder werden sie ganz angenommen und mit Stolz getragen oder aber ganz abgelehnt und weggelegt, diese neuen Kleider des Heils. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, hat Martha Wolfgang Tost gesungen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Nein, der Glaube verträgt keine Flickschusterei und der Glaubende darf auch kein Flickschuster sein. Denn niemand flickt ein Lappen von einem neuen Kleid auf das alte. Und Jesus brachte das Neue. Bis heute wird es angeboten. Und Levi, genannt Matthäus, der hat es auch angenommen damals. Greifen wir da auch zu. Bitten wir diesen Herrn Ausstatter und Damenschneider, wärme du mich und schütze du mich und kleide du mich, mache du mich neu, mache du mich neu. Und so sagt der Jesus, beim Hochzeitskleid wird nicht geflickt. Und das dritte und letzte, beim Hochzeitswein wird nicht gespart. Immer noch sind die mit Matthäus und den anderen an der Hochzeitstafel. Oben sitzt immer noch der Bräutigam. Er hat an alles gedacht und für alles gesorgt, auch für die Getränke. Lange Reihen von Flaschen sind aufgestellt, Cola und Fanta und Apfelsaft und Orangensaft, Limonade und Mineralwasser. Und wieder ist einer unter den Gästen, der seinen Kommentar dazu nicht zurückhalten kann und sagt, nichts gegen Sprudel, der ist magenfreundlich, nichts gegen Abstinenz, das hat schon viel geholfen und vielen vor Unglück bewahrt. Aber eine Hochzeitsfeier ist doch keine Trauerfeier. Ist ein Festtag und kein Fasttag. Da gilt doch Frohsinn und kein Trübsinn. Der Wein darf nicht fehlen. Ein guter Tropfen erfreut das Herz. Das weiß man nicht nur in Meersburg und Hagenau, sondern auch in Konstanz. Und das wusste Paulus auch. Und er schreibt damals seinem jungen Mitarbeiter, trinke nicht nur Wasser, sondern nimm mal wenig Wein dazu, um des Magens willen. Weil du oft krank bist. Ein guter Rat an Timotheus. Und wenn schon zu dieser Gelegenheit, wie viel mehr zur Gelegenheit einer Hochzeit. Was für ein Hochzeitsfest, auf dem dieser Wein fehlt. Wir werden noch gleich mehr von diesem Wein erfahren. Jesus ist also dabei, voll einzuschenken. Ähnlich wie bei der Hochzeit in Kana. Da wird das Alte durch das Neue ersetzt, das Gute durch das Bessere. Jesus schenkt ein, nicht Weingeist, sondern Heiligengeist. Der bringt das Blut in Wallung. Wie ein guter Tropfen, der greift Hirn und Herz an, wie ein prima prickelnder Prosecco. Der will nicht mit anderen Keller- und Hausgeistern gepanscht werden, sondern rein und edel bleiben. Der meistert den stärksten Menschen. Petrus könnte ein Liedchen davon singen. Es war nämlich am Pfingstmorgen, als er in Jerusalem predigt und die Leute noch über ihn spotteten. Die sind voll süßen Weins, machen sie sich lustig. Sie wurden aber ganz still und ergriffen und erstaunt, als sie ihn in seinen Sprachen hörten, in den Sprachen, die sie verstanden. Sie verstanden plötzlich das Evangelium. Und 3000 kamen dazu, sie bekehrten sich, sie kamen zu Jesus. Und plötzlich merken die Leute, nee, die sind gar nicht voll süßen Weins, sondern voll Heiligen Geistes. Und Paulus, Augustin und Luther und viele andere sind Zeugen dafür, wie dieser Geist als Lehrkraft und Triebkraft Veränderung und Umwälzung bewirken kann, wie damals in Jerusalem. Und dieser Geist will auch unser Leben aus der wohltemperierten Langeweile herausreißen. Er will auch unser Leben in Fahrt bringen und neuem Schwung verleihen. Er will auch unser Leben auf ein gewisses Ziel hintreiben. Er will auch unser Leben mit seinem Geist echt begeistern. Glaube ist nie stilles Wasser. Nie stilles Wasser, sondern immer wie ein starker Wein, ein spritziger Sekt oder ein überschäumender Champagner. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tür in einer Mauer für die Sonne aufgemacht. So ist Glaube, hat es Matteo Lehmann und der Jörg Swoboda gerichtet und miteinander gesungen. Jesus schenkt ein, also nicht Weingeist, sondern Heiligen Geist. Und dieser stürmische Glaube, dieser von neuen Ideen sprudelnde Geist, der ist nicht jedermanns Sache. Die Pharisäer hätten es gerne beim Alten belassen, beim Traditionellen, beim Gewohnten, beim alten Brauch vom Fasten und Flicken und Sparen. Wer aber wie Levi, genannt Matthäus, vom starken Geist Jesu bekommen und gekostet hat, der wird von Grund auf umgekrempelt. Der spürt die neue Kraft in alten Gliedern und beginnt fröhlich zu singen, weicht ihr Trauergeister, denn der Freudenmeister Jesus tritt herein. Vielleicht haben das damals gesungen, wer weiß. Nein, sagt Jesus, beim Hochzeitswein wird nicht gespart. Weil Jesus nicht spart, sondern die Fülle gibt. Weil Jesus auch nicht flickt, sondern Neues gibt. Weil Jesus nicht fastet, sondern feiert. All das erlebte nun Levi, genannt Matthäus, als er seine Kumpels zu jener Feier eingeladen hatte. Und Jesus auf die Frage der Pharisäer, warum fasten deine Jünger nicht, jene Geschichte von der Hochzeit erzählte. Und nun wurde Levi, genannt Matthäus, plötzlich klar, diese Hochzeit ist keine Fiktion. Diese Hochzeit ist keine Illusion. Diese Hochzeit ist auch keine Manipulation oder nur eine nette Geschichte, sondern durch die Gegenwart Jesu Wirklichkeit. Es ist wirklich so. Und er, Levi, genannt Matthäus, er wollte unbedingt dabei sein. Diese Hochzeit sollte zu seiner Geschichte werden. Mit Jesus wollte er feiern und nicht mit dem Pharisäer fasten. Nein, er wollte mit Jesus feiern und deshalb feiern wir unsere Gottesdienste und halten sie nicht ab. Wir feiern Gottesdienste und halten sie nicht ab. Deshalb feiern wir Jesus, weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Das können die Menschen ruhig sehen. Das können wir euch zur Schau stellen. Jedenfalls hatte Matthäus von der Heimat im Himmel erfahren und nichts. Und nichts und niemand konnte ihn davon abhalten, diesem Herrn zu dienen, ihm zu folgen, mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Deshalb hat er allen Grund zum Feiern und nicht zum Fasten. Und so sangen sie bald alle, die bei diesem Fest dabei waren, voller Inbrunst, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und stimmten allen den Refrain ein, o, preist seiner Liebe Macht, preist seiner Liebe Macht. Die war jetzt mitten unter ihnen, die Liebe Gottes. Und die hatte sie umgekrempelt. Sie wussten, das Alte war gut, das Gesetz, aber das Neue war besser, besser, unübertroffen. Und so wurde aus Matthäus, das heißt übersetzt Gottes Geschenk, mit und ohne Fasten, nur durch den Glauben an den einen Herrn, wahrlich ein Hochzeits- und Gottesgeschenk. Deshalb hat er allen Grund zur Freude, an seinem Evangelium zu schreiben, insbesondere uns die Bergpredigt zu überliefern. Und so will ich es mit Levi genannt Matthäus halten und keinen zweien Herren mehr dienen, sondern nur diesem einen. Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, meinem Herrn und Heiland und Erlöser, und sitzen beim Hochzeitsmahl am Tisch des Herrn. Wollt ihr das auch? Amen.